Ob noch eine Relevanz heute. Ich beginne heute mit einer Predigtreihe darüber, über Kirche heute. Und zwar habe ich mir vorher tatsächlich diese Gedanken gemacht. Welche Bedeutung hat Kirche? Und was hat sie uns zu sagen? Ich habe so oft gehört, so Kirchen versuchen, irgendwo ihren Platz in der Gesellschaft noch zu finden, indem sie kulturelle Veranstaltungen machen und Leute damit anlocken und so weiter. Und ich habe gedacht, reicht das wirklich aus? Ist das eigentlich der Sinn von Kirche? Und darüber möchte ich die nächsten Male sprechen. Heute habe ich meine Predigt genannt, Gemeinde. Der Himmel berührt die Erde. Wenn ich einerseits von Kirche spreche und andererseits von Gemeinde, das meint durchaus das Gleiche. Kirche kommt als Wort in der Bibel überhaupt gar nicht vor. Unter Kirche verstehen wir entweder ein Gebäude, meistens nicht unbedingt so eins, das würden wir nicht als Kirche bezeichnen, also spitzes Dach oder wie auch immer, es gibt ja durchaus ganz viele verschiedene, also entweder das Gebäude oder auch die Organisation. Auch das nennen wir Kirche. In der Bibel ist eigentlich mehr davon die Rede von Ekklesia, das Griechisch und heißt Versammlung. Gemeinde, so übersetzen wir das. Eine Versammlung, die sich dafür versammelt im Namen Jesus. So, das meint eigentlich das. Also wenn ich von Kirche oder Gemeinde spreche, meine ich dasselbe. Ich meine nicht die Kirche. In Deutschland spricht man ja, wenn man von der Kirche spricht, dann immer von der evangelischen oder von der katholischen Kirche. Weil das sind die großen Kirchen hier. Aber Freikirchen sind genauso Kirchen in diesem Sinne, wie die Bibel das meint. Als ich noch im Konfirmandenalter war, ist schon lange, lange her, habe ich mir die Frage, was hat Kirche eigentlich für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft, überhaupt gar nicht gestellt. Kirche gehört für mich dazu. Ich bin da so aufgewachsen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gehörte Kirche mit dazu. Ja? Man wurde dort getauft, man wurde konfirmiert. Ich habe mich nicht gefragt, warum ich konfirmiert worden werden sollte. Sondern das gehörte einfach so dazu. Ja, du wirst im Konfirmandenunterricht angemeldet und dann musst du dahin und dann wirst du irgendwann konfirmiert. Und dann darfst du auch Abendmahl nehmen. Habe ich mir doch keine Gedanken gemacht, warum, wieso, weswegen. Ja, und in der Kirche wurde auch geheiratet. Und man wurde dort beerdigt. Ich kenne Beerdigungen damals nur auf dem Friedhof von der Kirche. Und der Pastor war dabei. So. Und zu Weihnachten natürlich ging man natürlich auch in die Kirche. War es ja auch ganz schön. Genau. Aber ich sag mal, wenn das alles ist, reicht das? Brauchen wir dafür Kirche? Zum Heiraten und zum Sterben brauchst du keine Kirche. Das geht auch ohne. Auch wenn das manch einer nicht glaubt. Du brauchst keine Kirche zum Sterben und zum Beerdigen. Das geht auch ohne. Wenn Kirche nicht der Ort ist, wo Gott sich offenbart, dann ist sie überflüssig. Kirche ist der Ort, wo Gott sich offenbaren will. Hier in dieser Welt, auch heute noch. Und das soll Kirche ausmachen. Und das macht Kirche in der Regel auch aus. Und wenn ich den Ort nicht da finde, wenn ich das nicht in der Kirche finde, dann ist Kirche überflüssig. Gott offenbart sich den Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da brauchte er sich nicht zu offenbaren, da war er gegenwärtig. Adam und Eva haben Gott gesehen. Die hatten Gemeinschaft mit ihm, die haben mit ihm geredet. Zu Anfang Adam, der hat sich mit ihm unterhalten. Der hat mit ihm darüber gesprochen, wie er den Tieren Namen geben sollte und so weiter. Da war eine Kommunikation da. Als der Mensch sich von Gott abgewandt hat, ungehorsam geworden ist, sich gegen den Willen Gottes gerichtet hat, da ist die Kommunikation abgebrochen. Sie ist gestört. Nachhaltig gestört gewesen. Und die Folge davon war, dass die mehr von Gott abgewandt haben. Es wurde so schlimm, dass Gott keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als die Menschheit zu vernichten. Die Sintflut. Er hat das Wasser auf der Erde so steigen lassen, dass alle Geschöpfe, die leben, die Luft zum Leben brauchen, die Fische nicht, aber alle Geschöpfe, die Luft zum Leben brauchen, gestorben sind. Die einzige Ausnahme waren die Tiere und die Menschen, die auf der Arche waren. Und er hat dann einen Neuanfang gemacht mit Noah und seiner Familie. Und damit sowas wie da nie was wieder passiert, hat Gott gesagt, so, ich muss einen Ort finden oder ich muss Menschen finden, wo ich mich offenbaren kann, damit die Menschheit sieht, dass ich existiere und dass ich sie liebe, dass ich Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Und um das zu erreichen, hat er einen Mann ausgesucht und berufen und gesagt, aus dir will ich ein großes Volk machen, nämlich Abraham. Ich lese das mal, in 1. Mose 12, Vers 2 bis 3 steht, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Merken wir, was dahinter steckt. Er hat einen Mann berufen, aber wenn dieser Mann gesegnet wird und dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass alle Geschlechter, das heißt alle Generationen, alle, die ganze Menschheit gesegnet wird. Durch diesen einen. Beziehungsweise durch die Nachkommen dieses einen. Und das große Volk, was aus Abraham entstehen sollte, das ist das Volk Israel. Das ist das auserwählte Volk, was Gott sich geschaffen hat. Man könnte jetzt sagen, ja, Abraham hat ja Nachkommen gehabt und die sind ganz natürlich entstanden. Wie kommst du darauf, dass Gott sie geschaffen hat? Abraham und Sarah konnten keine Kinder kriegen. Gott musste es erst ermöglichen, dass Sarah ein Kind kriegte, damit überhaupt er Nachkommen hatte, die in diese Segnung, in diese Verheißung hineinkommen konnte. Abraham hatte mehrere Kinder, aber nur ein einziger ist durch ein Wunder Gottes entstanden, nämlich Isaak. Und auch bei Isaak war es so, dass seine Frau unfruchtbar war. Auch da musste Gott ein Wunder tun, damit Isaak und Rebekka Nachkommen kriegen. Und selbst in der dritten Generation musste Gott nochmal eingreifen bei Jakob, weil eine seiner Frauen ebenfalls unfruchtbar war. Auch da musste Gott ein Wunder tun. Und erst in der dritten Generation waren auf einmal dann 12 Söhne da, aus denen die wurden die Stammväter Israels genannt. Deswegen 12 Stämme in Israel, die haben die Namen der Söhne Jakobs und die bildeten im Grunde die Grundlage dann für das Wachstum des Volkes, was dann groß werden konnte. Also Gott hat sich dieses Volk wirklich geschaffen durch Wunder, die er getan hat, nicht durch die normale, natürliche Fortpflanzung. So, und dann ist dieses Volk groß geworden. Wir lesen beim Auszug aus Ägypten, dass es 600.000 Mann waren, plus Frauen und Kinder. Also schon ein großes Volk. So, und diesem Volk, nachdem er es aus Ägypten herausgeführt hat, in Ägypten, lest das mal nach, interessante Geschichte, gehe ich jetzt nicht so darauf ein. Als er es rausgeführt hat, hat er dieses Volk berufen. Er hat Abraham diese Verheißung gegeben, ich will aus dir ein Volk machen. Aber dieses Volk wusste zwar von dieser Verheißung von Abraham, aber es brauchte ihre eigene Ansage, was Gott eigentlich mit diesem Volk vorhat. Steht in 2. Mose 19, 5 bis 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Das hat erstmal Mose gesagt. Deswegen dieser Abschnitt, den hat er Mose gesagt. Und Mose hat das dann dem Volk mitgeteilt. Ihm gehört die ganze Erde. Alle Menschen gehören sowieso Gott. Aber er hat sich ein Volk, und zwar kein riesengroßes Volk. Es gibt viel größere Völker. Aber ein kleines Volk hat er ausgesucht, um sich zu offenbaren. Und zwar nicht nur dem Volk, sondern indem er sich diesem Volk offenbart und mit ihm lebt und mit ihm kommuniziert und ihnen sagt, was gut und was richtig ist, offenbart er sich der ganzen Welt. Israel sollte es der ganzen Welt zeigen. Priester meint Mittler. Priester haben die Aufgabe, zwischen Himmel und Erde zu vermitteln. Die stehen dazwischen. Die können mit Gott kommunizieren und genauso mit Menschen kommunizieren, weil es den Menschen nicht möglich war. Deswegen hat Gott Priester eingesetzt und er hat dieses Volk genommen, um genau diese Priesterschaft auszuüben. Und Könige auch noch dazu. Könige haben die Aufgabe zu herrschen. Herrschen meint zu versorgen. Dafür zu sorgen, dass es dem Volk gut geht. Nicht zu sagen, so, ich mache das, wie ich will. Nein, Königreich, also Könige Gottes waren immer berufen, den Willen Gottes auf der Erde durchzusetzen, seinen Willen zu tun. Und deswegen Könige. So, dazu hat er das Volk berufen, um der ganzen Welt zu zeigen, es gibt einen Gott, einen lebendigen Gott, der dich liebt. Dazu hat er das Volk gerufen. Nun, wir wissen, dass Israel diesen Bund nicht gehalten hat. Und nicht in der Lage war, das so umzusetzen, wie Gott sich das gedacht hat. Steht ja zu Anfang, wenn ihr auf meine Stimme hört, wenn ihr tut, was ich sage, wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr in meinem Bund bleibt. Leider haben sie das nicht geschafft. Zwischendurch immer mal wieder, aber nicht durchgehend. Also musste Gott einen anderen Weg finden, einen noch viel deutlicheren. Hebräer 1:1-3 haben wir letzten Sonntag schon gehört. Früher hat Gott viele Male und auf unterschiedlichste Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt in dieser Endzeit sprach er durch den Sohn zu uns, den er zum Erben über alles eingesetzt hat und durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus ist offenbart worden. Es reichte nicht, dass Gott sich Menschen offenbart, er musste sich selbst offenbaren. Er musste selbst auf die Erde kommen und sagen, so, hier bin ich. Und Jesus hat mal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Weil Jesus war Gott, Gottes Sohn und er hat selbst sich offenbart, hat gezeigt, so bin ich, so liebe ich euch, so gehe ich mit euch um. Wie viele Menschen hat er geheilt? Wie viele Menschen ist er mit Barmherzigkeit begegnet? Hat zu ihnen gesprochen, hat sie gesegnet. Wie viele Menschen sind durch Jesus verändert worden zum Positiven? Weil sie Gott begegnet sind, weil sie Gott direkt begegnet sind. Da hat der Himmel die Erde berührt, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und er hat darüber hinaus das Allerwichtigste getan. Er hat nämlich das Hindernis, was zwischen Gott und uns steht, das unsere Kommunikation zu Gott hindert, hat er an die Seite geräumt. Er ist gestorben am Kreuz, um unsere Schuld, unsere Sünde, das, was wir falsch gemacht haben, wo wir Gott nicht gehorsam waren, an die Seite zu räumen. Jesus ist dafür gestorben und wir können all unsere Schuld bei Jesus abladen und sind frei davon. Und in dem Moment ist die Kommunikation zu Gott wieder möglich. Wir können wieder mit Gott reden, er nimmt uns an und wir erfahren seine Liebe. Das hat Jesus getan. Den Weg frei gemacht, damit der Himmel die Erde berühren kann. So, und wir haben hier auch in dieser Stelle gelesen, er ist wieder in den Himmel aufgefahren. Er ist auferstanden nach seinem Tod und ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten Gottes. Also ist er nicht mehr hier auf der Erde. Wer offenbart sich denn jetzt noch hier heute? Wo ist Kirche heute? Als Jesus hier war auf der Erde, konnte Jesus zu Jesus kommen und sagen, hier finde ich den Himmel auf Erden. Wo ist das jetzt? Wo ist der Platz, wo wir den Himmel auf Erden finden? Und das ist die Gemeinde. Jetzt lese ich auch mal einen längeren Abschnitt über die Gemeinde. Epheser 1, 17 bis 23. Da sagt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, und das dürfen wir durchaus für uns akzeptieren, das ist nicht nur an die Gemeinde Ephesus geschrieben, sondern das gilt jeder Gemeinde, die Jesus als Haupt hat. Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist. Dass ihr ihn erkennen könnt. Wie können wir sonst als Gemeinde von Gott sprechen und ihn bekannt machen, wenn wir ihn nicht mal kennen? Deswegen bitte den erstmal darum, damit wir ihn erkennen. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an seiner gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Wenn jemand jemanden vom Tod auferwecken kann, dann steckt da Macht hinter, oder? Eine gewaltige Macht. Und diese gewaltige Macht, die wirkt in uns, in den Gläubigen, die Gott wiedergefunden hat, die wieder mit Gott zusammengekommen sind. Diese Macht wirkt in uns. Es geht weiter. Dort thront er jetzt, es geht hier um Jesus, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Trump, Putin, Merkel, Macron, fallen noch viel mehr ein. Die Mächtigen dieser Welt sind klein, klitzeklein gegenüber Jesus. Er steht über jeder Autorität, über jedem, der Macht hat. So. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Zum Kopf der Gemeinde. Setz mal deinen Kopf an, was bist du dann noch? Der Kopf ist das Wichtigste. Da wird alles kontrolliert, was den Körper ausmacht. Frag mal Olga, die ist Ärztin. Ohne Kopf, ohne unser Gehirn funktioniert nichts. Da wird alles gesteuert. Der Kopf ist das Allerwichtigste. Und deswegen, Jesus ist zum Kopf der Gemeinde gemacht. Das heißt, Gemeinde ist nur da, wo Jesus der Kopf ist, das Haupt. Wo Jesus nicht das Haupt ist, ist keine Gemeinde. Es geht nochmal weiter. Das Bild wird noch ein bisschen weiter ausgeführt. Die Gemeinde stellt den Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Das heißt, an der Gemeinde wird Jesus sichtbar. Ja? Und Gemeinde besteht aus allen, die an ihn glauben, die ihm gehorchen, die ihn als Haupt akzeptieren. So, und an der Gemeinde wird sichtbar, wie Jesus ist. Das ist Himmel auf Erden. Das ist da, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist da, wo Jesus wirkt. Wenn er Friedchen sieht, dann siehst du Jesus, ein Teil von Jesus. Weil Friedchen ist ein Teil der Gemeinde. Wenn du Daniel siehst, dann siehst du einen Teil von Jesus. Und von Hanne, du siehst einen Teil von Jesus. Ist dir das bewusst, dass du ein Teil von Jesus bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast? Du zeigst Jesus hier auf der Erde. Du repräsentierst ihn mit dir, mit dem, was er an dir getan hat, mit deinem Herzen, mit deinem Wesen, mit dem, was du sagst, mit dem, wie du handelst. Gemeinde ist der Ort, wo Jesus hier auf der Erde sichtbar wird, wo der Himmel die Erde berührt, wo seine Kraft und seine Herrlichkeit offenbar wird. Wo finde ich den Himmel auf Erden? Was meine ich damit? Welche Kirche verkörpert Jesus? Welche Kirche verkörpert Jesus? Gehen wir jetzt in einen Wettbewerb? In welcher Gemeinde ist er zu finden? Braucht es überhaupt Gemeinde? Ist Christus nicht in mir? Bin ich nicht schon ein Teil von Christus? Ich möchte mal ein Beispiel geben, was nichts mit Christentum zu tun hat. Wenn du Karneval feiern willst, dann kannst du dir zu Hause eine lustige Narrenkappe aufsetzen, dich verkleiden und dich verrückt benehmen. Ist das Karneval? Oder reicht es, sich vor den Fernseher zu setzen und zuzugucken? Ist das Karneval? Also wenn du Karneval wirklich erleben willst, dann musst du dahin, wo Karneval stattfindet. Oder? Ich bin nicht so der Karneval-Typ, ganz ehrlich. Aber wenn ich Karneval erleben will, dann mache ich das nicht zu Hause, vor dem Fernseher. Dann muss ich dahin, wo es passiert. So, natürlich kann man da nochmal drüber streiten, ob es reicht, nach Braunschweig zu gehen, oder ob man nach Köln muss oder vielleicht sogar nach Rio fliegen muss, wo dann der richtige Karneval ist. Da kann man drüber streiten, will ich gar nicht tun. Vielleicht ist der Braunschweig genug Karneval. So, ihr versteht das Beispiel, oder? Wenn du Christus in seiner Fülle erleben willst, wenn du Jesus erleben willst, dann musst du dahin gehen, wo sein Leib ist. Das reicht nicht, alleine zu Hause zu sitzen und sich die Bibel zu nehmen und sagen, jetzt ist Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht sein Leib. Das ist nur ein klitzekleiner Teil von seinem Leib. Aber die Fülle, seine Herrlichkeit ist da, wo Menschen zusammenkommen, die an ihn glauben. Die sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben und sagen, wir gehören zusammen. Und ich fange jetzt nicht an zu diskutieren, ob die Kreuzheide genauso Gemeinde ist wie wir. Natürlich. Es gibt Karneval in Braunschweig, es gibt Karneval in Köln und es gibt Karneval in Rio und mit Sicherheit noch mit vielen anderen Städten. Da wird nicht diskutiert, ist das eine ja oder das andere nein. Die haben einen anderen Stil. Ja, die machen das anders, das ist richtig. Wir leben Gottesdienst anders im Stil als andere Gemeinden, aber das heißt nicht, dass die anderen Gemeinden keine Kirche sind, keine Gemeinde sind im Sinne von dem, was die Bibel sagt, ein Leib Christi. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da, wo Jesus ist, wo Jesus das Haupt ist und wo Menschen zusammenkommen und an ihn glauben und ihm gehorsam sind, da ist Gemeinde. Und jeder Einzelne ist ein Puzzlestück. Ein Teil des Ganzen, genau wie beim Körper. Ich kann doch nicht sagen, dieser Zeigefinger ist Stefan. Der gehört zu Stefan, ja. Aber er bildet nur einen ganz kleinen Teil davon. Und kaum einer, wenn er nur meinen Zeigefinger sehen würde, würde erkennen können, wer das eigentlich, wem der gehört. Es braucht die Hand dazu, den Arm und den Rest vom Körper, um zu erkennen, wer es ist. Versteht ihr? Gemeinde ist nur dann Gemeinde in der Fülle des Leibes Christi, wenn sie zusammen ist. Nur da wird die Herrlichkeit Jesu offenbar. Wir sind unterschiedlich. Logisch. Ich bin nicht so wie Daniel oder wie Hanne. Keine Frage. Hanne bringt das Leuchten von Jesus anders rüber als ich. Das ist auch gut so. Ein Diamant leuchtet auch nicht nur in einer Farbe. Das wäre langweilig. Ein Diamant bricht das Licht und leuchtet in allen Farben. Und das macht die Herrlichkeit aus. Und genau so, wenn Jesus sein Leib hier verkörpern will, dann tut er das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber die Vollkommenheit wird erst sichtbar, wenn alle zusammen sind. Merkt ihr, ich bin begeistert von Gemeinde. Weil ich begeistert bin von Jesus. Und ich finde das so toll, wie Jesus Menschen verändert, in ihrem Herzen berührt, frei macht, ihnen Gaben gibt und so weiter. Und da wird die Vielfalt Jesu sichtbar. Ich bin so begeistert von Jesus. So, natürlich gehört das auch dazu, dass wir Jesus gehorchen. Wir können vom Volk Israel so viel lernen. Ich habe euch das vorhin gesagt. Israel war das erste Volk, was Gott ausgesucht hat, um sich zu offenbaren. Sie haben es nicht geschafft, auch deswegen, weil sie Jesus nicht hatten. Wir haben die Gnade, wir würden es nämlich genauso wenig schaffen. Wir gucken manchmal so auf Israel und sagen, guck mal, da haben sie versagt und da haben sie, wie können die bloß? Und dann fasse ich mich an meine eigene Nase und sage, ich hätte es nicht anders gemacht, wenn Jesus mein Herz nicht verändert hätte und mich nicht befähigt hätte, so zu leben. So, Gemeinde ist genauso ein auserwähltes Volk wie das Volk Israel. Nur, dass es eine andere Abstammung hat. Es stammt nicht von einem Mann ab, sondern, ja, wenn man so will, schon von einem Jesus. Aber nicht in menschlicher Weise, sondern in geistlicher Weise. Also jeder, der sein Leben Jesus gibt und sich ihm anvertraut und ihm gehört, der gehört zu diesem auserwählten Volk. Und über Israel heißt es, sie sollen heilig sein, sie sollen Priester sein, sie sollen Könige sein. Und so sollen wir auch leben, jeder einzelne von uns. Wisst ihr, dass in Israel einmal, als sie ins Land Israel eingezogen sind, das mussten sie, das ist Land Kanaan, da gehört es ihnen noch nicht, das mussten sie erobern. Dann mussten sie von einer Stadt zur anderen ziehen und sie erobern. Und in einer kleinen Stadt, ganz unbedeutend, wo sie selbst dieses kleine Volk Israel vollkommen überlegen waren, haben sie verloren. Und nur deswegen, weil ein einziger gesündigt hatte. Merkt ihr, welche Bedeutung es hat, zu sagen, heilig, dass jeder Einzelne Verantwortung hat für das Ganze. Mein Sohnemann hat sich gestern auf den Finger gehauen. Ist das schlimm? Ist doch nur ein Finger. Der hat getanzt. Weil es berührt den ganzen Körper. Das tut dem ganzen Körper weh, obwohl nur ein einziger Finger weh tut. So, wenn ein einziger sündet, dann belastet das die ganze Gemeinde, den ganzen Leib. Und deswegen hat jeder von uns die Verantwortung, in diesem Gehorsam Jesus gegenüber zu leben. Und wir können das, weil Jesus, selbst wenn wir mal Mist bauen, wenn wir mal fallen, wenn wir was falsch machen, wenn wir nicht gehorsam sind und uns das bewusst wird, dann dürfen wir zu Jesus gehen und sagen, vergib mir. Ich will das nicht wieder tun. Reinige du mich davon. Und er tut das gerne. Er möchte, dass sein Leib sauber ist. Du wäschst dich doch auch jeden Tag. Nehme ich irgendwas an. Du kannst aktiv daran teilnehmen, den Himmel auf die Erde zu holen. Weißt du das? Du. Wir zusammen, viel besser gesagt. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir machen das zusammen. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir gemeinsam den Herrn anbeten, dann freut er sich und dann kommt er. Heute Morgen beim Lobpreis, wir haben das gehört, was Petra gesagt hat, was sie von Jesus gesehen hat. Ja? Er kommt und er dient uns. Das ist das, was er möchte. Das passiert nicht in der gleichen Art und Weise, wenn du zu Hause vorm Fernseher sitzt. Wer nicht anders kann, ich will doch gar keinen verurteilen, der zu Hause vorm Fernsehen sitzt und Gottesdienst anguckt. Das darfst du doch machen, das ist doch gar kein Problem. Und wenn du nicht anders kannst, dann ist das das Beste, was du machen kannst, statt vor dich hin zu grübeln und Trübsinn zu blasen. Keine Frage. Aber wenn du kannst, dann komm in Gemeinde, da wo Jesus ist, wo er sich offenbart in seiner Vielfalt. Es ist ein Unterschied, ob du im Karneval nur Zuschauer bist. Selbst wenn du in Braunschweig, Rio oder in Köln bist. Wenn du nur am Straßenrand stehst und zuguckst, dann erlebst du ein bisschen was davon. Kriegst du was mit von der Atmosphäre. Das ist, wenn du hier in die Gemeinde kommst zum Gottesdienst und dich hinsetzt und mal gucken, was da jetzt kommt. Was Stefan heute predigt und was die Lobpreisgruppe heute Morgen singt. Das ist so dieses Zuschauen. Du kriegst ein bisschen was mit. Das ist auch schön, aber du bist passiv. Es ist was anderes, wenn du daran teilnimmst. Wenn du Teil des Ganzen bist. Wenn du auf dem Wagen stehst und Karamellbonbons wirfst oder wie auch immer. Das ist was anderes. Da bist du ganz anders dabei. Wie gesagt, ich habe mal auf so einem Wagen gestanden, das war kein Karneval, das war Tischlerinnung, Stadtjubiläum gleich von Nienburg oder so. Und ich habe oben auf dem Wagen gestanden. Das ist was anderes, als wenn du dazu guckst, wenn du daran teilnimmst. Und in der Gemeinde, ich möchte dich herzlich einladen dazu, du darfst daran teilnehmen, du darfst aktiv werden. Wenn du betest, wenn du singst, wenn du was von Gott empfängst und weitergibst, dann nimmst du das aktiv vom Himmel und bringst es auf die Erde. Du bist die Quelle, wo der Himmel die Erde berührt. Und das machst du nicht als Zuschauer. Die Atmosphäre bestimmst du nicht als Zuschauer, sondern nur als Teilnehmer. Und darum, ich lade dich ganz herzlich ein, Teilnehmer zu werden. In eine Gemeinde zu finden und sich der Gemeinde anzuschließen und aktiv zu werden in der Gemeinde. Ich lade dich ganz herzlich ein, auch zu unserer Gemeinde. Du kannst aktiv Mitglied werden bei uns. Und das heißt nicht nur, du bist auf dem Papier Mitglied. Bei uns ist eine Sache, die wir den künftigen Mitgliedern, die Mitglied werden wollen bei uns, dass wir sagen ihnen, so Mitglied werden heißt auch, daran teilzunehmen an der Gemeinde, an den Veranstaltungen der Gemeinde, an den Zusammenkünften der Gemeinde. Nicht, dass du immer dabei sein musst, darum geht es gar nicht. Aber wenn du nicht teilnimmst, wenn du nicht Teil dessen bist, wenn du nicht mitfeierst, dann bist du Zuschauer, aber bist nicht aktiv. Wir sagen auch, so weit es dir möglich ist, arbeite mit, werde aktiv, bring den Himmel auf die Erde. Das kann nicht einer alleine. Nicht der Pastor ist dafür verantwortlich, dass der Himmel auf die Erde kommt. Der tut seinen Teil dazu, sondern jeder Einzelne ist dafür verantwortlich. Und darum gehört das mit dazu, wenn du Mitglied wirst, dann bring dich ein, so wie du kannst. Und das, was Elke vorhin gesagt hat, ja, die Gemeinde Gottes braucht auch Geld. Wir wollen es warm haben hier. Wir wollen überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Das kostet Geld. Wir wollen einen Pastor haben, der kostet auch Geld. Ja, das kostet alles Geld. So, also bring dich auch in der Beziehung ein. Sorg dafür, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ja, das sind die, was heißt Bedingungen? Also jedem neuen Mitglied, der Mitglied werden will und ich ihm das sage, sagt das doch selbstverständlich. Wo gibt es denn da eine Frage? Wenn ich irgendwo in einem Verein Mitglied werde, ja, dann will ich da dran mitarbeiten. Ich gehe doch nicht einfach in einen Verein, um da mein Geld loszuwerden. Sondern ich will da auch aktiv drin sein. Ich will mitmachen. Deswegen gehe ich doch in einen Verein. So, und bei Gemeinde ist das nicht anders, wenn ich nicht dran teilnehme, wenn ich nicht Teil dessen bin. Ich finde das Bild vom Leib so genial in der Beziehung. Ich habe eben von meinem Finger geredet. Und ich war früher Tischler, ne? Das heißt, ich bin es immer noch. Ich habe das gelernt und das bin ich auch noch, auch wenn ich jetzt Pastor bin. Und es gibt viele meiner Kollegen, die sich einen Finger abgeschnitten haben, nicht unbedingt den linken. Ich habe noch alle, ja. Was passiert mit einem Glied, was vom Körper getrennt ist? Wir haben ja gelernt, ganz, ganz schnell Finger in den Mund und dann ab ins Krankenhaus, dann besteht die Möglichkeit, den wieder anzunähen. Wenn er alleine bleibt, dann stirbt er. Und nach einer gewissen Zeit ist es nicht mehr möglich, ihn anzunähen, weil das Leben raus ist. Ein Glied, was außerhalb der Gemeinde bleibt, wird sterben. Nur die Glieder, die an die Gemeinde angeschlossen sind, die daran teilnehmen, die werden vom Leben durchflutet. Ich sage mal, da fließt Blut durch und sorgt für Versorgung genauso wie für Entsorgung. Das wäre eine Predigt für sich. Das Blut sorgt für Versorgung und Entsorgung. Und mir fällt dabei immer das Blut Jesu ein, was dafür gesorgt hat, dass ich meine Schuld loswerde, die Entsorgung. Aber er gibt mir auch Leben, damit ich leben kann. Gemeinde ist der Körper Jesu, der Leib Jesu, wo Gott, wo Jesus drin ist, wo Jesus das Haupt ist, wo Jesus regiert und den ganzen Körper versorgt auch. Dafür sorgt, dass er leben kann. So deswegen, ich hoffe, da kommt was rüber von wegen, so das ist Kirche heute. Das macht Kirche heute aus, wenn wir mit Jesus leben und dass Jesus sich offenbaren kann in seiner Herrlichkeit auf dieser Erde. Ich lade dich ein dazu. Wenn du, so wie ich zu Anfang gesagt habe, wenn du diese Verbindung zu Jesus noch nicht hast, wenn du merkst, da ist noch was zwischen, ich kenne ihn gar nicht, ich habe keine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, du hast heute Morgen die Gelegenheit, diesen ersten Schritt zu tun. Das ist der erste Schritt, bevor du zur Gemeinde kommst. Das nützt nichts, wenn du in Gemeinde bist und nicht an Jesus angeschlossen bist. Das ist das Allerwichtigste und Wertvollste, an Jesus angeschlossen zu sein. Ja zu sagen zu Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen, du darfst in meinem Leben regieren. Das ist die Voraussetzung dafür, zu seinem Leib überhaupt dazuzugehören. Du darfst das heute Morgen tun. Kommst einfach gleich nach vorne und sagst so, ich möchte mein Leben Jesus geben, wie geht das? Und ich erzähle dir das oder jemand anders von uns, die das Kind kennen, und dann tust du das einfach. Und dann wirst du Teil von Leib Jesu. Das heißt, du bist noch nicht Mitglied der Gemeinde. Das ist dann der nächste Schritt. Und dann darfst du dich anschließen. Das heißt, da kommt noch die Taufe zwischendurch. Aber da können wir dann nochmal drüber reden, was das bedeutet. Das wird jetzt ein bisschen viel werden. Und wenn du schon das getan hast und Jesus angenommen hast, aber bist nicht Teil einer Gemeinde, dann möchte ich dich herzlich bitten. Ich hoffe, ich habe dir das deutlich gemacht. Gemeinde ist kein Ding, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern was Jesus gesetzt hat, um seine Herrlichkeit auf dieser Erde zu repräsentieren. Und Gemeinde wird da sichtbar, wo Menschen zusammenkommen und sich zusammenschließen, fest. Ich weiß, es gibt mehrere Gemeinden, gibt viele Gemeinden, gute Gemeinden. Da, wo Jesus das Haupt ist, da ist Gemeinde Jesu. Und da schließ dich an, da mach dich fest und da lebe davon, vom Leben, von der Herrlichkeit Jesu. Und bring dich mit ein, war ein Teil davon, wo Jesus sich verherrlichen kann. Amen.